Moin, Servus und Hallo zum Grün Mikro, deinem Podcast zum Thema nachhaltige Wirtschaft. Unser Host Markus Noack interviewt für euch die CEOs und GründerInnen nachhaltiger Unternehmen sowie Prominente und WissenschaftlerInnen. Wir stellen euch die Gründungsgeschichten erfolgreicher, nachhaltiger Unternehmen vor und begleiten deren Weg von der Gegenwart in die Zukunft. Ganz besonders interessieren uns natürlich die Menschen hinter den bekannten Marken. Prominente Persönlichkeiten und WissenschaftlerInnen ergänzen den Teil, den die Wirtschaft nicht darstellen kann.
Dieses Mal zu Gast im grünen Mikro sind Tim Fischer und Heiner Czokohai von Sukona, der Unternehmensberatung von Limon und BTC. Themen dieses Podcasts sind unter anderem die CSRD-Berichtspflicht, die Omnibusverordnung und die Leistung seitens Sukona beim Thema Twin Transformation. Mein Name ist Markus Noack und ich bin der Gastgeber des grünen Mikros sowie Mitgründer und Geschäftsführer der Portale Jobwerde und Livewerde. Jetzt viel Spaß mit dem grünen Mikro und meinen heutigen Gästen Tim Fischer und Heiner Czokohai von der Unternehmensberatung Sukona. Ja, herzlich willkommen zum grünen Mikro, Heiner und Tim.
Ja, hi, hallo.
Herzlich willkommen.
Hi, grüß dich, Markus.
Ihr stellt uns heute die CSRD-Beratung Sukona vor. In diesem Zuge werden wir natürlich auch auf die Omnibusverordnung der Europäischen Kommission eingehen, denn am 26. Februar 2025 veröffentlichte die Europäische Kommission einen Vorschlag zur Omnibusverordnung. Die Verordnung soll die Pflichten der CSRD, der Lieferkettenrichtlinie, der Taxonomieverordnung und auch der Sustainable Finance Disclosure Regulation bündeln. Ziemlich knochiges Thema. In der Branche, denke ich mal, das Flurgespenst vieler. Von daher freut es mich umso mehr, dass wir jetzt heute zwei Experten zu Gast haben und darüber mal reden können. Bevor wir das tun, stellt ihr euch gerne erstmal persönlich vor. Vielleicht fängt am Anfang mal der Tim an.
Ja, sehr gern. Hallo Markus, vielen Dank, dass wir heute dabei sein dürfen.
Gerne.
Ich bin Tim Fischer, bin 38 Jahre alt, verheiratet und habe 3 Kinder und ja, wohne aktuell in der Nähe von Bonn, Königswinter, und bin Prokurist und Bereichsleiter der Limon GmbH und damit auch für unseren Dienstleistungs- und Beratungsbereich verantwortlich.
Und der Heiner?
Ja, genau, Heiner Czokohai. Freue mich natürlich auch hier sein zu dürfen. Ich bin heute aus dem niedersächsischen Oldenburg dazu geschaltet, wo ich mit meiner Familie lebe und für die Business Technology Consulting AG, die BTC AG, arbeite in der Rolle eines Prokuristen und Managing Directors mit der Verantwortung für das Thema Nachhaltigkeit nach innen wie nach außen. Und das bringt mir dann auch das Glück, mit Tim als beruflichen Begleiter zu haben, aber davon später mehr.
Genau, wie die Sukona entstanden ist und wie das Ganze organisatorisch zusammengehört, das werdet ihr uns gleich noch erzählen. Aber nochmal, wir wollen nochmal kurz bei euch bleiben. Vielleicht Tim, magst du uns nochmal kurz erzählen, was hast du vor Sukona beruflich gemacht? Wo kommst du her? Was hast du gelernt?
Ja, sehr gern. Also ich selbst habe Wirtschaftsingenieurwesen studiert mit Schwerpunkt Umwelttechnik und erneuerbare Energien und nachhaltigem Wirtschaften an der Uni Kassel und war dann, habe ein kurzes Intermezzo in der M&A und Strategieabteilung eines großen Energieversorgers gehabt und bin eigentlich seit knapp 15 Jahren bei Limon im Unternehmen tätig, habe dort mehrere Stellen begleiten dürfen, angefangen als Projektmanager und Projektingenieur für verschiedenste Themen wie Dekarbonisierung, Transformationspläne, in dem Bereich Energiemanagement und Energieeffizienz, aber eben halt auch in dem Bereich der Nachhaltigkeitsberatung im ESG-Themenfeld. Und bin seit knapp 4,5 Jahren in der Bereichsleitung tätig, also verantworte entsprechend mehrere Teams bei uns, die sich in unterschiedlichen Themenfeldern bewegen. Und ja, bin da aktuell sehr happy, macht sehr viel Spaß, mit Kunden zusammenzuarbeiten und auch in den entsprechenden Themenfeldern tätig zu sein.
Dann Heiner?
Ich bin tatsächlich Kaufmann von Haus aus. Irgendwann habe ich mal VWL studiert an unterschiedlichen Unis. Bin dann erstmal in die Wissenschaft gegangen am Center for Sustainability Management der Leuphana Uni Lüneburg. Habe dazu verschiedenen Fragen der Umweltpolitik und Umweltregulierung und des Umweltmanagements gearbeitet, bin dann in die wissenschaftsnahe Beratung rübergerutscht, durfte dann erstmal eine ganze Weile die chemische Industrie begleiten in Fragen des Chemikalienrechts REACH. Das wird der ein oder dem anderen dann was sagen. Da war ich so in der Anfangszeit dabei und bin von dort aus dann in die Energiebranche gewechselt, habe mich dort viel mit Dekarbonisierungspfaden beschäftigt, mit der Art und Weise, wie man mit dem Emissionshandel umgeht, dazu neue Geschäftsmodelle aufgebaut und habe dann später mich mit Nahwärmekonzepten, virtuellen Kraftwerken, aber auch der ISO 50001 als ein Bestandteil von Energieeffizienzmaßnahmen im B2B-Geschäft beschäftigt. Und irgendwann fiel mir dann tatsächlich auf, dass Dekarbonisierung ohne Digitalisierung gar nicht zu realisieren ist im großen Ausmaß, und bin dann vor 7 Jahren in die Digitalwirtschaft gewechselt, um sozusagen die Energiewirtschaft dann aus Perspektive der Informatik anzugucken, und habe dann, wie gesagt, heute das Glück, bei einem der großen deutschen IT-Dienstleister das Thema Nachhaltigkeit nach innen zu forcieren, aber auch als Beratungsgeschäft nach außen.
Ja, die beiden Namen Limon und BTC, die sind ja schon gefallen. Sukona ist die ESG-Allianz von Limon und BTC. Erklärt uns doch mal, was Limon und BTC machen und was nun die Aufgabe von Sukona ist.
Ja, sehr gern. Ich würde einmal mit Limon starten und machen wir wieder den Wechsel mit
Genau.
Heiner. Also Limon ist im Prinzip seit knapp 17 Jahren am Markt als Beratungshaus und Lösungsanbieter in den Themenfeldern Energiemanagement, Energieeffizienz, Klimaneutralität, aber auch technische Themen, energietechnische Themen, Planung, Fördermitteln und ja, sowas wie staatliche Vergünstigung. Wir sind im Prinzip seit 17 Jahren am Markt und hatten unseren Ursprung ein Stück weit auch aus der Uni Kassel, haben sehr viele, begleiten nach wie vor auch sehr viele Forschungsprojekte in den verschiedensten Bereichen, also haben uns das ein bisschen auch bewahrt, um einfach auch nach wie vor am Puls der Zeit zu sein und auch zu sehen, wo können technische Entwicklungen quasi hingehen, und sind aktuell über 90 Mitarbeiter mit mehreren Standorten in Deutschland. Der Hauptstandort ist nach wie vor Kassel. Und ja, haben in den letzten 17 Jahren ungefähr über 1000 Kunden mit an die 4000 Projekten unterstützen dürfen in diesen verschiedensten Bereichen und haben uns über die Zeit quasi auch vom Leistungsportfolio quasi permanent erweitert. Die Berührungspunkte in dem Nachhaltigkeitsbereich, die gab es schon auch im Bereich des GRI und der DNK-Zeit noch, aber natürlich intensiver erst in den letzten 3 Jahren, als das Thema der europäischen Nachhaltigkeitsberichterstattung aufkam. Als solches, mit dem Kernthema, in dem wir tätig sind, ist es natürlich auch einfach Teil der Nachhaltigkeitsbewegung, ja, in dem Bereich Klimaneutralität und Energie hat man da sehr starke Schnittmengen.
Ja, dann gucken wir mal auf die andere Seite. Ich berichte mal kurz, was BTC ausmacht und wie wir dann zu Sukona gekommen sind. Also die Business Technology Consulting AG als Unternehmensgruppe ist erstmal ein IT-Dienstleister und Prozessberater mit über 2600 Kolleginnen und Kollegen. Und damit man IT für Geschäftskunden gut entwickeln, betreiben kann, etc., muss man gutes Verständnis haben über die Prozesse, die da so bei Kunden in der Energiewirtschaft, im produzierenden Gewerbe und im öffentlichen Sektor so passieren. Und das wird dann niemanden verwundern, dass wir darüber tiefe Einblicke darüber bekommen, was es heißt, wenn Unternehmen in der digitalen Transformation sind. Ja, digitale Transformation, dass dann Automatisierung bis hin zu KI macht ja was mit Unternehmen. Teilweise wird es wirklich fundamental. Geschäftsmodelle werden hinterfragt und dann auch neu aufgebaut im Sinne von Chancen nutzen. Und jetzt ist das Spannende: dieses Narrativ von Geschäftsmodelle werden hinterfragt, Chancen werden erkannt, man kann sich neu positionieren. Das ist die gleiche Systematik, wie wir sie eben auch in der Nachhaltigkeitstransformation sehen. Wir sprechen da gerne von der Twin Transformation, also der Gleichzeitigkeit von der Transformation, die aus neuen digitalen Möglichkeiten herausgetrieben wird und die aus dem Momentum eines Nachhaltigkeitsanspruches herausgetrieben wird. Und das ist etwas, womit wir uns als BTC beschäftigen und womit sich unsere Kolleginnen und Kollegen bei Limon genauso beschäftigen. Denn das Spannende ist, wir gehören zum selben Mutterhaus. Unsere Konzernmutter kommt aus der Energiewirtschaft. So kennen wir uns natürlich auch, schätzen einander und wissen um die unterschiedlichen Perspektiven auf ein und dasselbe Thema, nämlich das, was wir Nachhaltigkeitstransformation nennen. Und das, was die KollegInnen von Limon mitbringen, aus einer Ingenieursperspektive, bringen wir dann aus der Perspektive der digitalen Transformation mit. Und dann haben wir eins zu eins zusammengezählt und haben gesagt, da bündeln wir unsere Kräfte, und herausgekommen ist die Sustainability Consulting Alliance Sukona. Und das ist das virtuelle Team, das wir hier gemeinsam aufgebaut haben, um Geschäftskunden in der Energiewirtschaft und im produzierenden Gewerbe bei ihrer Twin Transformation dann eben auch adäquat aus allen Fachdisziplinen, die es hier braucht, zu begleiten und am Schluss diese Idee der Dekarbonisierung als auch Wettbewerbsfaktor in der Europäischen Union dann auch zu unterstützen.
Ja, es ist in der Tat ein sehr, sehr komplexes und sicherlich auch ein sehr, sehr kompliziertes Thema. Umso schöner, dass wir euch jetzt hier zu Gast haben. Großthema ist natürlich CSRD, und die CSRD ist eben die Nachhaltigkeitsberichterstattung von Unternehmen. Der Podcast ist ja nicht nur für Business-Leute, sondern auch für Endverbraucher, Endverbraucherinnen, die vielleicht von dem Thema gar nicht so viel Ahnung haben. Von daher nutzt doch noch mal kurz den Moment, dass ihr noch mal so ein bisschen auch persönliche Meinung zu dem Thema noch mal kundgebt. Wie seht ihr die Thematik CSRD? Wie wichtig ist die CSRD für den europäischen Wirtschaftsraum?
Also jetzt mal Blatt runtergebrochen, wenn ich so bei Familienfeiern meinen Onkeln und Tanten so berichten darf, was sich so tagtäglich umtreibt, dann versuche ich es immer so darzustellen, dass wir, wenn wir als europäischer Wirtschaftsstandort überleben wollen, im Sinne von Wettbewerbsfähigkeit, aber auch in einer langfristigen Tragfähigkeit unserer Geschäftsmodelle für Planet und Gesellschaft, dann müssen wir einen riesigen Umbau starten. So, den riesigen Umbau, der ist auf europäischer Ebene überschrieben worden mit EU Green Deal. Und da passiert jetzt eine spannende Sache. Für all das, was wir da tun müssen, braucht es Abermilliarden, und die müssen irgendwo herkommen. Und dieses irgendwo herkommen ist zu einem kleinen Teil aus dem öffentlichen Staatssäckel zu bestellen, und zum allergrößten Teil aus der Finanzwirtschaft. Also Banken, andere Investoren, Versicherungen müssen die Gelder, die sie reinvestieren, dorthin lenken, wo sie im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung Wirkung entfalten. Und jetzt ist ja die große Frage, wenn ich mich jetzt als Investorin, als Bankerin entscheiden will, wo ich zukünftig mein Geld hinpacke, dann muss ich eins tun. Ich muss diejenigen, wo ich investieren will, befragen, was sie denn mit dem Geld machen, was ich ihnen dann so an die Hand gebe. Und da soll die Nachhaltigkeitsberichterstattung mithelfen, im Sinne von, okay, das ist unser Geschäftsmodell, das machen wir damit, so CO2-intensiv ist das oder eben nicht. Und das ist die Funktion von Nachhaltigkeitsberichterstattung. Und dazu ist jetzt erstmal initial ein Rahmenwerk aufgebaut worden, damit diese Kennzahlen vergleichbar sind. Denn diese Nachhaltigkeitsberichterstattung ist ja erstmal nichts Neues. Die ist jetzt nicht erst vor 2 Jahren erfunden worden. Die hat schon eine Geschichte, die über 25 Jahre alt ist, mit einem riesigen Unterschied, dass es bislang freiwillig war und dass es bislang insofern auch bei denjenigen lag, die berichtet haben, wie sie berichten. Mit anderen Worten, du kannst die Kennzahlen nicht vergleichen, und das ist dann für Investoren und Bankerinnen dann auch hinreichend schwer zu entscheiden, ist das jetzt wirklich gut angelegt. Deswegen finde ich persönlich das erstmal eine clevere Idee zu sagen, naja, wenn wir schon Transparenz hier reinbringen, damit diese Unmassen an Finanzströmen in die richtige Richtung fließen, dann machen wir das nach einheitlichen Regeln. Soweit erstmal einfach nur sachlogisch und unaufgeregt.
Und damit ein Stück weit natürlich auch einfach ein Grundgerüst, was notwendig ist, um so eine Vergleichbarkeit herzustellen. Also es soll ja am Ende auch den Verbrauchern oder dem Stakeholder der Öffentlichkeit auch eine Chance geben, ein eigenes Bild zu machen, wie gut Unternehmen tatsächlich aufgestellt sind. Denn dieser Claim, ich bin nachhaltig aufgestellt, den kann ja erstmal jeder grundsätzlich für sich behaupten. Und damit habe ich zumindest erstmal, also mit der CSRD und nachgelagert auch mit dem Berichtsstandard, der damit einhergegangen ist, dem ESRS, hat man ja zumindest mal ein Rahmenwerk, wo auch tatsächlich man dann ja Farbe bekennen muss, wie gut man denn tatsächlich aufgestellt ist und welche Parameter man im Prinzip in dem Bereich erreicht hat, sodass sich am Ende halt auch jeder Verbraucher ein Bild machen kann, ob das Unternehmen, mit was ich vielleicht auch konsumiere, nachhaltig aufgestellt ist. Und damit ist es eigentlich ein wichtiger Baustein im Zuge des Erreichens der klimaneutralen, aber auch nachhaltig aufgestellten EU bis 2050.
Jetzt gab es ja seitens der Unternehmen schon auch immer viel Kritik an der Nachhaltigkeitsberichterstattung. Viele haben davon gesprochen, dass es halt eine Überbürokratisierung ist. Viele Unternehmen haben Angst gehabt, dass irgendwann auch die mittleren und die kleineren Unternehmen davon betroffen sein können und damit überfordert sind. Letztendlich kann natürlich auch Nachhaltigkeit zum Wettbewerbsvorteil werden und das ist wahrscheinlich auch die Chance, die jetzt noch irgendwie in dem Thema drin liegt, wobei ja das Thema insgesamt jetzt global gesprochen auch durch die Trump-Regierung schon ein Thema geworden ist, was halt nicht mehr so auf der Agenda ist. Und da sind natürlich dann, ja, da kommt natürlich jetzt die Omnibus-Verordnung, die ist dann auch Öl ins Feuer. Ihr haltet dennoch an dem Thema CSRD-Beratung fest. Erklärt doch mal, warum.
Aktuell haben wir ja nach wie vor noch die CSRD ist ja nach wie vor Bestandteil des aktuellen rechtlichen Rahmens der EU. Und aktuell, klar, gibt es mit dem Stop-the-Clock-Verfahren, also wir halten die Uhr an und die Berichterstattung wird nochmal um 2 Jahre verschoben, also die Pflicht für die zweiten und dritten Wellen. Aber es ist ja trotzdem gekommen, um zu bleiben, auch wenn gerade in der öffentlichen Diskussion ist, auf der parlamentarischen Ebene, den Adressatenkreis zu verkleinern. Was vorher auch schon war, ist so ein genannter Trickle-Down-Effekt. Also es wird trotzdem auch auf die nahestehenden Lieferketten quasi durchschlagen und die müssen auch ein Stück weit wiederum für ihre Kunden entsprechende Nachhaltigkeitskennzahlen berichten. Das zum einen und zum anderen ist es ja nicht nur so, dass wir uns nur auf das Thema der Berichterstattung fußen. Also wir gehen ja auch weiter. Also das Thema, wie stelle ich mich eigentlich zukünftig in dem Themenfeld grundsätzlich auf? Also welche Nachhaltigkeitsstrategie möchte ich verfolgen? Im besten Fall sogar Hand in Hand eingehend mit der Unternehmensstrategie. Also man möchte eigentlich gar keine losgelöste Nachhaltigkeitsstrategie haben, sondern eine nachhaltige Unternehmensstrategie, die beides kombiniert. Und da ist der Teil der Berichterstattung, sage ich mal, ein Baustein, aber bei weitem nicht der einzige. Also trotz der veränderten Rahmenbedingungen, die möglicherweise jetzt auf uns zukommen, wird das Thema nach wie vor an Bedeutung gewinnen. Und natürlich ist die öffentliche Wahrnehmung vielleicht eine andere gerade, aber der unternehmerische Alltag wird sich trotzdem daran ein Stück weit orientieren müssen.
Ja, und da möchte ich dich unbedingt bekräftigen, Tim. Also wir sollten diese fatalistische Ausdrucksweise im Sinne von, das ist jetzt vorbei und das Thema ist nicht mehr en vogue und so weiter, das sollte man mal ein bisschen einordnen. Also was jetzt gerade diskutiert, sind Details und einzelne Spezialmechanismen darüber, wie wir Transparenz erzeugen, über Risiken, die in Bilanzen schlummern und die in unserer Art und Weise der Wirtschaft schlummern. Was aber klar gesetzt ist und jetzt auch nochmals auch von der neuen, sehr deutlich konservativeren EU-Kommission bestätigt wurde, ist ja die Tatsache, dass wir als Europa systemische ESG-Risiken aus den Bilanzen raushaben wollen und klimaneutraler Wirtschaftsstandort werden wollen. Zack, Ende, das ist gesetzt. Und insofern ist weiterhin gesetzt, dass wir den Finanzmarkt als Hebel benutzen, um dorthin zu kommen. So, und worüber jetzt diskutiert wird, sind Details darüber, wie die Transparenzvorgaben aussehen. Und wenn ich mir jetzt mal überlege, dass Bilanzen, Finanzbilanzen, eine Geschichte von 500 Jahren haben und wir Jahr für Jahr dabei sind, im Bilanzrecht kleine Anpassungen zu machen, wundert es mich gerade überhaupt nicht, dass wir jetzt am nach 25 Jahren dabei sind, bei der Nachhaltigkeitsberichterstattung gute und clevere Anpassungen zu machen. Aber der Kern ist ja geblieben, und ich glaube, das und dafür treten wir als Sukona, als Sustainability Consulting Alliance auch an. Wir kümmern uns um die Risiken, die in den Geschäftsmodellen schlummern, damit sie Geschäfte morgen auch gibt. Also ganz konkret, wenn ich zu viel Kohlenstoff in meinem Produktportfolio habe, wenn ich mir nicht im Klaren bin, wo der Klimawandel mein Geschäftsmodell trifft, dann gibt es mein Unternehmen morgen nicht mehr, weil ich kann über den anthropogenen Anteil im Klimawandel diskutieren auf der anderen Seite des Atlantiks, aber worüber ich nicht mehr diskutieren kann, ist, dass Klimawandel passiert. Warum auch immer der da ist. Und Geschäftsmodelle dahingehend zu überprüfen, Gegenmaßnahmen aufzubauen, das liegt doch in der ureigensten Natur von Unternehmern, die wollen, dass es ihr Unternehmen morgen auch noch gibt.
Jetzt ist aber die öffentliche Wahrnehmung in vielen Teilen ja schon so, dass, sagen wir mal, die CSRD so ein bisschen als zahnloser Tiger wahrgenommen wird. Jetzt stelle ich mir die Frage, wie mit welcher Argumentation beratet ihr denn eure Kunden, sodass ihr denen klar macht, man muss es dennoch machen, weil eben, so wie Tim auch gesagt hat, es natürlich auch zur Unternehmensstrategie gehört. Also, dass das Thema nicht vom Tisch ist, sondern immer noch wichtig ist. Und welche Argumente findet ihr da?
Also man muss ja zwei Sachen jetzt unterscheiden. Das eine ist die gesetzliche Verpflichtung, einen Nachhaltigkeitsbericht zu erbringen. Und das andere ist ein unternehmerisches Handeln. Wir setzen auf Letzteres. Und Letzteres heißt ganz klar, dass wir vielleicht sogar auch Instrumente benutzen, die mit dieser CSRD, dieser Reporting Directive um die Ecke gekommen sind. Und da sind ein paar Sachen drin, die sind wirklich clever. Also die sind schlau konzipiert. Ich gebe ein Beispiel. Da gibt es etwas, das nennt sich Transitionsplan. Ja, das hört sich jetzt technokratisch und super kryptisch an, kann ich verstehen, dass da sich die einigen die Nackenhaare hochstellen. Wenn man im Detail mal guckt, dass es dabei geht zu gucken, okay, welche Unternehmensziele habe ich, wie werden die sich im Zeitablauf ändern, wo kommen die auch unter Druck? Und was hat das zu tun mit neuen Klimaschutzmaßnahmen und mit Klimawandel? Und wann muss ich wie viel Geld in die Hand nehmen, um langfristig überhaupt im wahrsten Sinne des Wortes existent zu sein? Dann ist das einfach nur ureigenstes unternehmerisches Handeln. Und mit dem Transitionsplan nach den European Sustainability Reporting Standards kriegen wir da sogar eine Methodik vom Gesetzgeber geschenkt, wie man sowas clever macht. Halte ich für total schlau. Das andere im Sinne von Nachhaltigkeitsberichterstattung einfach als eine Pflichtaufgabe, weil der Gesetzgeber das sagt. Das hat Tim vorhin auch schon erwähnt. Das wird auch bleiben, weil der Finanzmarkt es erstens braucht und zweitens steht da aktuell nur zur Diskussion, dass das 2 Jahre später stattfindet mit etwas angepassten Pflichtangaben. Mitnichten ist das von der Platte gewischt. Das ist bislang hat der Gesetzgeber nur eins entschieden, es startet 2 Jahre später.
Ist denn das
Korrekt.
wirklich safe oder werden diese 2 Jahre auch noch verhandelt?
Das ist
Die
beschlossen.
zwei Jahre sind beschlossen, genau. Was noch nicht beschlossen ist, sind die unterschiedlichen Adressatenkreise, also ab welcher Unternehmensgröße man tatsächlich berichtspflichtig ist. Und das wird sich auch noch bis Herbst hinziehen auf europäischer Ebene. Um danach mal die parlamentarische Reise weiter zu spinnen, muss es danach auch ja noch in die Mitgliedsländer umgesetzt werden, in nationales Gesetz. Also auch da wird noch ein bisschen Zeit vergehen. Aber man kann natürlich, wie mit vielen anderen Dingen auch, vorbereitend jetzt schon entsprechend in die richtige Richtung laufen und eher aus der unternehmerischen Handlungssicht das Ganze verstehen und Vorbereitungen zu machen. Und das ist auch genau das, was wir unseren Kunden empfehlen. Greift euch doch die Elemente raus, die euch auch nach vorne bringen, inhaltlich, weil sie einen Kostenfaktor adressieren, wo ihr Einsparmaßnahmen habt, weil sie Risiken minimieren. Also auch aus einer Risikoperspektive ist es ja durchaus sinnvoll, sich mit gewissen Themen auseinanderzusetzen. Wenn ich beispielsweise im Rahmen einer Klimarisikoanalyse feststelle, dass gewisse Lieferanten von mir im Ausland in Überschwemmungsgebieten herrschen und die Klima- und Wetterdaten darauf hindeuten, dass das zukünftig zu erhöhten Wahrscheinlichkeiten führt, dass das eine Überschwemmung in dem Bereich gibt, dann muss ich mir natürlich als Unternehmer schon Gedanken machen, wie reagiere ich daraus? Oder wenn ich sehr davon abhängig bin vom Schifftransportweg auf dem Rhein. Ja, wir haben das alle letztes Jahr im Sommer noch im vor Augen, wie der Rhein auf dem Tiefstand war und kaum noch Binnengewässer befahrbar waren. Das sind alles Punkte, die sind ja durchaus real, wo man sich mit auseinandersetzen muss und die Risiken minimieren. Und dementsprechend muss man das eher aus der Sicht sehen und weniger aus der Compliance-Sicht, sondern versuchen, durch unternehmerisches Handeln das andere mitzuerschlagen, aber eigentlich Nutzen rauszuziehen, als das als Bürde und am Fuß am Klotz zu sehen.
Also die Berichtspflicht, die war ja schon jeher, war ja immer aufgebaut letztendlich wie so eine Kaskade. Betroffen waren immer erst die großen börsennotierten Finanzunternehmen und die kleineren nach unten hin brauchten sich nicht so wirklich Sorgen machen. Wer sollte denn oder für wen seid ihr die richtigen Ansprechpartner? Wann sollte man als Unternehmen auf euch zukommen?
Generell, wenn man sich mit dem Thema Nachhaltigkeit auseinandersetzen möchte und in den verschiedensten Facetten, das ist mal unabhängig davon, ob ich eine Berichtspflicht unterlegen bin. Also da sind wir komplett frei. Unser Kundenportfolio sowohl bei der BTC als auch bei Limon ist branchenunabhängig und auch unabhängig von der Unternehmensgröße. Natürlich war durch die ursprünglichen oder die aktuell noch geltenden Schwellenwerte war die Größenordnung bei 250 Mitarbeitern gegeben. Aber das schließt jetzt nicht aus, dass diese Unternehmen nicht mehr zum Handeln dazu bewegt werden, sondern da, wo wir sagen, wenn jemand Lust hat, das Thema Transformation im Bereich Klimaneutralität, Nachhaltigkeit, aber eben auch Digitalisierung anzugehen, dann sind wir im Prinzip der richtige Ansprechpartner.
Könnt ihr denn, also wenn man jetzt mal so ein bisschen Butter bei die Fische macht, könnt ihr denn feststellen, dass jetzt durch die Omnibusverordnung auch der Bedarf an so einer Beratung, dass der zurückgegangen ist?
Ja, natürlich ist der Bedarf an dem Produkt der Nachhaltigkeitsberichterstattung schon zurückgegangen. Also viele agieren einfach auf die politische Unsicherheit, die gerade existiert, und halten erstmal die Füße still. Aber es gibt nach wie vor auch viele Unternehmen, die unabhängig von der Regulatorik ins Handeln kommen und dann ja halt versuchen halt Kostenpotenziale zu heben oder in den Risikobereich reinzugehen. Also wir merken schon, dass da noch nach wie vor Aktivitäten sind. Aber klar, die politische Unsicherheit. Und da muss man ja auch mal so fair sein, das gab es tatsächlich auch noch nicht. Die CSRD ist ja jetzt noch nicht so alt, also Anfang Januar 23 veröffentlicht worden, noch nicht mal von allen Mitgliedstaaten umgesetzt. Das war natürlich auch ein fatales Signal aus unserer Sicht in den Markt und auch in die Unternehmen rein, sich nicht mehr auf bestehende Gesetze verlassen zu können. Also dass Gesetze in einer gewissen Zeit einfach Novellierung und Anpassung unterlegen sind, das ist völlig normaler Vorgang. Aber in diesem Ausmaß war das auch neu. Und ich glaube, dass auch viele unterschätzt haben, als das damals absehbar war, schon 22 und 23 ist ja in Kraft getreten, sie einfach auch noch nicht so früh damit auseinandergesetzt haben, sondern jetzt eher kurz vor Schluss gemerkt haben, dass da doch etwas Aufwendigeres ist. Und das muss man ja auch eingestehen. Also wir wollen jetzt nicht als blinde Verfechter sind, sondern sind ja auch der Meinung, dass der ESRS oder die CSRD durchaus auch Schwächen hat in ihrer jetziger Form. Also sie ist gut intentioniert, handwerklich vielleicht an der einen oder anderen Stelle mit Optimierungsbedarf versehen. Und genau das ist das, was aktuell auch ja im Prinzip angegangen wird. Also das vielleicht ein bisschen pragmatischer und praxisorientierter umzusetzen.
Was jetzt, glaube ich, schon passiert, ist, dass vielleicht einige Unternehmen so ein bisschen auf Zeit spielen und sagen, ja gut, es drohen keine Strafen und ich habe jetzt erstmal noch so ein bisschen ja, Zeit, um da wirklich aktiv werden zu müssen. Wisst ihr, ob es da irgendwie auch Art Incentivierungsprogramme seitens der EU gibt, das so nach dem Motto, wenn ihr jetzt schon tätig werdet und euer Reporting macht, dass es euch dann irgendwie zugute kommt, weil sonst lädt es ja dazu ein, tatsächlich auf Zeit zu spielen, oder?
Wir sagen dann im Prinzip, oder wir empfehlen auch unseren Kunden, diese politische Unsicherheit nicht zum eigenen Risiko werden lassen. Also nur weil da aktuell gerade sehr viel Unsicherheit herrscht, heißt es ja noch nicht, dass man selbst aufhören muss, in dem Themenfeld aktiv zu sein. Denn der Rest bleibt ja auch nicht stehen. Man wird als Unternehmer nach wie vor auch am Finanzmarkt tätig sein und vielleicht auch Investitionen tätigen und dafür Geld benötigen. Auch dafür brauche ich Nachhaltigkeitsdaten, denn die werden von den Finanzinstituten nach wie vor abgefragt. Die sind übrigens auch einer der Interessengruppen, die da auch, sage ich mal, sehr enttäuscht gerade sind, weil sie natürlich erhofft hatten, auf einen Schlag eine einheitliche, vergleichbare Transparenz von Unternehmen zu bekommen in der Hinsicht. Und dann ist es natürlich ein Stück weit auch die Verantwortung jedes einzelnen Unternehmers für nachhaltiges Wirtschaften im Allgemeinen. Und dazu gehört halt auch Transparenz, wie ich eigentlich mit der eigenen Performance im Nachhaltigkeitsbereich dastehe, dazu. Also es ist ja nicht nur eine regulatorische Anforderung, sondern auch Mittel zum Zweck. Ich kann nur mich in einem Bereich nachhaltig auch verbessern und auch aufstellen, wenn ich überhaupt weiß, wie ich dastehe. Und dementsprechend ist es halt auch eine absolute Notwendigkeit, da auch tätig zu werden. Sonst wird es auch grundsätzlich nichts mit der Transformation. Also egal in welchem Bereich der Nachhaltigkeitsaspekte, ob das im Klimabereich ist, ob das in den eigenen Mitarbeitern ist. Also auch da möchte ich ja zukünftig als nachhaltiger und attraktiver Arbeitgeber gelten und dementsprechend Maßnahmen ergreifen.
Aber wie seht ihr das denn im globalen Kontext? Also wenn man jetzt natürlich nach Amerika guckt, nach China guckt, da wird natürlich auf diese Themen nicht so großen Wert gelegt, gerade jetzt nicht. Kann man sich da als deutsches, europäisches Unternehmen jetzt auch wirklich einen Wettbewerbsvorteil aufbauen?
Tatsächlich ja. Da lohnt dann zum Beispiel mal ein Blick in das Carbon Disclosure Project. Diejenigen, die so in der Nachhaltigkeitsszene unterwegs sind, die wissen, das ist eigentlich der größte Fundus an unternehmensbezogenen CO2-Daten. Wenn man da jetzt mal genau reinguckt, dann gibt das CDP, weil US-amerikanische Analysten total unabhängig davon, wer gerade politisch im Weißen Haus das Sagen hat, waren es US-Analysten, die das CDP nach vorne geschoben haben, weil sie schon sehr früh erkannt haben, die Unternehmen, die einen Fünfjahreshorizont oder darüber hinaus haben, die haben auch eine langfristig stabilere ökonomische Performance. Und typischerweise sind Unternehmen, die sich auch um Fragestellungen des Klimawandels und des Klimaschutzes Gedanken machen, solche Unternehmen, die so einen strategischen Prozess haben, der über das Jahresmittel hinausgeht. Will heißen, CDP hat nichts mit EU-Regulierung zu tun, sondern mit dem US-Investorenmarkt. Also mitnichten würde ich die These gelten lassen, dass sich die USA als Kapitalmarktteilnehmer nicht für Klimaschutz und Anpassung an Klimawandel interessieren würden. Des Weiteren kann man mal reingucken in die Investitionsstrategien international agierender Konzerne. Gucken wir mal in die Versicherungswelt rein. Wenn man die Reinvestitionsstrategie von einem Talangskonzern anguckt oder von Großbanken wie einer BNP Paribas oder dergleichen, dann findet man dann einen sehr klaren Weg raus aus Erdöl, raus aus Gas, rein in Zukunftstechnologien. Und dann passiert nämlich genau das, was Tim sagt. Das sind dann die Häuser, die, wenn andere bei ihnen stehen und sagen, Mensch, wir hätten gerne eine Projektfinanzierung, die einem dann Fragebögen zurückschicken oder Audits durchführen lassen oder dergleichen. Das ist dann der Punkt, wo wir, wenn wir mit großen Unternehmen unterwegs sind, die ihre Digitaltransformation, ihre Nachhaltigkeitstransformation finanzieren wollen, dass wir die zukunftssicher aufstellen mit unseren Beratungsangeboten, entweder auf der Transparenzseite und viel wichtiger auf der Seite des Controllings, des Risikomanagements und der Produktentwicklung.
Bedeutet aber irgendwie auch, dass die zumindest die Kommunikation gerade alles, was jetzt so um diese Omnibusverordnung herum stattfindet, schon auch so ein bisschen fehlgeleitet ist, oder? Weil insgesamt entsteht ja so das Gefühl, jetzt muss man nicht mehr tätig werden. Also dass es eigentlich nur eine Verschnaufpause ist, wird nicht so richtig klar.
Volle Zustimmung, Markus, das begegnet uns natürlich am laufenden Bande. Uns begegnen Unternehmerinnen und Unternehmer, die sagen, Endlich ist das weg. Und da muss man sagen, ne, also erstens, es ist regulatorisch nur eine Pause. Und zweitens, ne, Appell an das Unternehmertum. Klimawandel ist ja da und wir müssen einen Umgang damit finden. Und das Ziel des klimaneutralen Wirtschaftsstandorts ist ja geblieben. Weshalb haben wir auch eine Art Kompass entwickelt? Das sind sehr schnell durchzuführende Strategieformate, die wir jetzt mit unseren Kunden durchführen, wo man mal eben sortieren, was ist jetzt verpflichtend, wo kann ich mich vom Wettbewerb abheben, wo kann ich Wettbewerbsvorteile heben und wo kann ich auch kurzfristig Kosten senken. Das sind so die typischen Beratungsmandate, die wir aktuell wahrnehmen, um genau dieses Gefühls- und Faktenchaos mal ein bisschen zu sortieren und letzten Endes auch den Punkt zu finden, wo man sich dann auch wieder vom Wettbewerb dann noch abheben kann.
Und wir sehen ja auch, beispielsweise, du hast die USA angesprochen, China hat jetzt zum Beispiel Ende letzten Jahres auch eine ja, Corporate Sustainability Disclosure Guideline hervorgebracht, wo drin hervorgeht, wie sie sich langfristig in den Themenfeld auch aufstellen wollen. Und da gehört eben auch die Offenlegung von Nachhaltigkeitsinformationen und ein einheitlicher Standard auch dazu. Also auch in anderen Bereichen der Welt außerhalb der EU wird das Thema auf die Agenda kommen und da sehe ich das eher so als Ausnahme. Und man verkennt auch immer das, ja, gefühlt ist der Dialog aktuell gerade eher Wettbewerbsfähigkeit oder Nachhaltigkeit. Dabei funktioniert das hervorragend Hand in Hand. Und das eine bedingt fast das andere. Also ich kann nur wettbewerbsfähig sein, wenn ich mich so ein Stück weit halt auch nachhaltig und zukunftsfähig aufstelle. Ja.
Wo seht ihr denn, bei welchen Themen seht ihr jetzt die größten Chancen, wenn man mal aus so einer Deutschland-Europa-Perspektive schaut? Was können wir jetzt so in den nächsten Monaten und 2 Jahren machen, damit wir uns wirklich auch im globalen Wettbewerb irgendwie gut aufstellen, dass wir diese Zeit nutzen?
Das Top-Thema ist für uns Dekarbonisierung, ganz klar. Einmal, weil es innereuropäisch ein definitiv gesetztes Ziel ist. Ne? Du hast den Omnibus angesprochen. Parallel mit dem Omnibus ist der Clean Industrial Act dann jetzt um die Ecke gekommen, was nichts anderes sagt, als dass diese Vision eines klimaneutralen Wirtschaftsstandorts ist. Festgeschrieben wird passieren. So, das ist der Weg. Und das andere ist dann tatsächlich, wenn wir auf die transatlantische Beziehung gucken und in der Tat dann auch sehen, dass die Trump-Administration dann stark am Gas festhält, LNG natürlich auch noch weiter pushen will, dann können wir uns in dem unabhängig werden von Gasressourcen beispielsweise dann auch als europäische Wirtschaft dann auch weiter differenzieren. Und dazu gehört dann eben auch das Runterbrechen. Also das ist nicht nur der Energieträger als solcher, sondern auch das klare Identifizieren von, wo habe ich auch Verkettung in meiner Lieferkette, in das Thema Kohlenstoffmärkte hinein. Das ist für uns als Sukona einfach das Top-Thema, an dem sich da sehr viel ausmacht. Und dann gehört es natürlich dazu, dieses Thema Abhängigkeit nochmal ein Stück weit zu abstrahieren. Wo baue ich denn die nächste Abhängigkeit auf? Ne, wo habe ich Abhängigkeiten in meiner Lieferkette? Und dann bin ich bei Themen wie natürlich seltene Erden, dann bin ich bei Themen wie Lithium- und Batterietechnologien reingucken. Ähnliches wird uns beim Wasserstoff passieren. Ne? Also aus der einen Abhängigkeit raus in die nächste rein. Und da gehört es dann einfach dazu, dass wir vor dieser Situation nicht wegrennen, sondern sie klar erkennen und unsere Geschäftsmodelle regelmäßig untersuchen, dahingehend, wo wir Abhängigkeiten aufbauen. Und das ist das, wo unser Ratschlag auch dringend hingeht, sich selbst das Instrumentarium dafür zu geben.
Das heißt also, ihr seid auch alles, auch was grüne Technologien anbelangt, also Stichwort Wasserstoff, da seid ihr auch noch bullisch. Das Thema wird kommen und
Ja, da müssen wir uns jetzt von der
ja.
Entwicklung des Koalitionsvertrages nicht bange machen lassen. Das Thema ist da und unsere neue, auch Teile des Kabinetts sind ja durchaus auch in wasserstofffreundlichen Institutionen schon unterwegs gewesen. Also das sehen wir nach wie vor bullisch. Und Tim, wenn ich so eure Transformationsprojekte angucke, die ihr von der Ingenieursseite aus beratet, dann gehört es in der Schwerindustrie ja auf jeden Fall dazu, zum Mix der Zukunft.
Absolut. Also das ist ein Teil des Lösungsbausteins und wird auch von uns immer mit betrachtet. Aber die Anwendungsfelder sind halt sehr individuell. Also das ist keine Technologie, die, sage ich mal, massentauglich in dem Sinne wäre. Man spricht manchmal gern auch vom Champagner des Energieträgers. Aber sie ist auf alle Fälle Teil der Lösung. Und ergänzend zu Heiner, vielleicht noch an der Stelle auf deine Frage hin, welche Themen sehen wir denn aktuell gerade? Neben der Dekarbonisierung natürlich auch das Thema Digitalisierung. Also das geht ein Stück weit Hand in Hand. Wir haben auch gemerkt in den Projekten, die wir jetzt begleitet haben, dass das Thema IT-Datenhaushalt in dem ESG-Bereich einfach nach wie vor ausbaufähig ist. Also man hat viele einzelne Systeme zum Teil schon, wo gewisse Daten vorhanden sind und das aber auch sinnvoll miteinander zu verknüpfen, um einfach auch ja nachweislich im Prinzip die Datengrundlage zu haben, ist essentiell wichtig, um auch entsprechend bei der Transparenz und der Zukunft darauf aufbauend, auch auf der Strategiefindung weiterzukommen. So wie es in der Finanzbuchhaltung quasi nach dem Credo ohne Beleg keine Buchung geht, muss es in der Nachhaltigkeitswelt halt ähnlich funktionieren. Und dafür brauche ich einfach eine gewisse automatisierte und digitale Datengrundstruktur.
Und wenn wir zum Abschluss jetzt noch ein bisschen in die Glaskugel schauen, was wird bei Sukona noch so in der nächsten Zeit alles passieren und was wird es Neues geben?
Was für Ziele wir im Prinzip für Sukona haben. Wir wollen Sukona als Marke etablieren in dem Bereich Nachhaltigkeit im Allgemeinen, Transformation. Und da gehört halt die Nachhaltigkeitsberichterstattung durchaus mit dabei. Aber bei Weitem eben nicht alles. Also es ist ein Fundament von vielen. Und wir wollen einfach unseren Kunden darstellen und zeigen, dass Nachhaltigkeit eben nicht nur eine regulatorische Anforderung ist, sondern wirklich einen Mehrwert stiftet, der auf so vielen Ebenen deutlich wird, ob das Kosteneinsparungen sind, Risikenminimierung, zukunftsfähig und das über alle Facetten hinweg. Und dann hätten wir, glaube ich, viel, viel erreicht, wenn das alle unsere Kunden so sehen.
Genau in dem Sinne wird ein neuer Kollege, respektive Kollegin bei uns Einzug halten, Kim. Und die ersten zwei Buchstaben verraten dann auch, wofür Kim steht. Also natürlich nutzen wir die Möglichkeiten der BTC-Gruppe, was KI-Technologie betrifft, auch für die Fragen rund um Umwelt- und Sozialbelange, dass wir halt viele kleine Helferlein jetzt mit reinbringen, um dieses Schlagwort des Bürokratieabbaus nicht nur in Berlin und Brüssel zu belassen, sondern auch unternehmensintern zu gucken, wo können wir noch Effizienzen heben, damit wir uns auf das konzentrieren können, wofür wir eigentlich angetreten sind, nämlich diese Vision eines klimaneutralen Wirtschaftsstandorts, möglichst schnell leer als andere und besser als andere auch zu realisieren.
Und vielleicht so ganz abschließend, wenn man jetzt Interesse hat und Kontakt zu euch aufnehmen will, wie würde so eine Kontaktaufnahme aussehen und wie findet dann auch so ein Onboarding-Prozess statt? Also worauf darf ich mich als Kunde einstellen? Setzt man sich erstmal mit euch zusammen oder findet alles digital statt? Wie genau funktioniert das?
Also, das Simpelste ist sukona.de, so, um damit mal anzufangen. Dann müssen wir uns jetzt weiter keine Telefonnummern und dergleichen melden. Das steht da alles drauf, genauso wie man uns auf LinkedIn beispielsweise findet. Und dann glauben wir schon an die gute Mischung aus Kim und Tim, um da mal ein bisschen mit dem Wortspiel unterwegs zu sein. Also, mit dem Augenzwinkern, was soll das heißen? Wir sitzen gerne auf digitale Mittel und haben auch Spaß daran, sie einzusetzen. Und an der richtigen Stelle lassen wir es menscheln, weil wir am Ende vom Tag Lust aufs Anpacken haben. Mit anderen Worten, wir kommen auch gerne mal mit der Bahn vorbei, setzen uns zusammen hin, weil wir die Erfahrung gemacht haben, dass die Mischung aus hocheffizienten Arbeitsphasen, die man online durchführen kann, und dann aber auch dem Vor-Ort-Workshop, wo man sich ehrlich die Meinung sagt und dann auch um Positionen ringt und neue Absprachen trifft, das muss in Präsenz stattfinden und da hat unser Team auch viel Spaß daran.
Es ist ja am Ende des Tages ja schon auch eine Art Unternehmensberatung. Ihr müsst ja auch erstmal den Kunden verstehen, ihr müsst das Unternehmen verstehen, ne? Ihr müsst ja die Produkte verstehen, auch vielleicht sehen, wie tickt das Management. Wenn man all das nicht weiß, dann kann man ja auch am Ende des Tages nicht allzu optimal beraten. Also von daher stelle ich mir schon vor, dass er ja da vielleicht auch mal vor Ort dann auch hinfahrt. Ich würde sagen, an dieser Stelle großes Thema. Erstmal vielen, vielen Dank, Tim. Vielen Dank, Heiner. Hat
Gerne.
Spaß gemacht, in Sokona mal reinzuhören. Und ja, das doch knochige Thema Omnibusverordnung dann mit euch zwei Experten nochmal besprochen zu haben. Von daher bis hierhin vielen, vielen Dank fürs Gespräch und euch alles Gute.
Dir auch.
Vielen Dank, Markus. Dir
Danke.
auch.
Ciao.
Ciao.
Und das war's auch schon wieder für heute mit einer neuen Folge Grünes Mikro. Alle Infos und Links zu diesem Podcast findest du in den Shownotes. Wenn es dir gefallen hat, dann abonniere uns gerne auf den gängigen Streaming-Plattformen und lass eine Bewertung da. Wir würden uns freuen. Bis zum nächsten Mal.